Ja, herzlich willkommen hier im Kempler Salon. Wir dürfen Sie heute in die schmutzige Welt der Diktatoren entführen, von der heißen Welt der Frühsommertage, die wir heute da in Linz haben, in eine sehr spannende Welt, in die wir da heute entführt werden, sehr eindrücklich. Ist das alles, was wir da heute hören werden? Bei mir zu Gast ist Florian Horsitschka, er ist Journalist und hat ein Buch geschrieben. Ich werde ihn dann aber auch noch näher vorstellen. Vorneweg ein paar organisatorische Infos, die einigen von Ihnen ja schon bekannt sind. Alle Veranstaltungen des Kempler Salons werden aufgezeichnet. Deshalb bitte ich Sie dann im Anschluss an den Bericht, Vortrag von Florian Horsitschka, werden wir darüber diskutieren, mit ihm darüber reden können. Um ein kurzes Zeichen mit der Hand. Ich werde dann schauen, dass Sie in der Reihenfolge drankommen und Sie bekommen ein Mikrofon und ich würde Sie bitten, da wirklich Ihre Fragen reinzusprechen, damit man, wenn man das dann nachhört, auch die Fragen zu den Antworten hat und das versteht, um warum es da gerade geht. Ja, und wunderbarerweise kann dieser Kempler Salon jetzt schon seit 2009 bei freiem Eintritt funktionieren. Und dafür bedanken wir uns ganz herzlich bei der Stadt Linz und beim Land Oberösterreich und unseren Sponsoren, die das möglich machen, aber auch beim Verein Freunde des Kempler Salons, die den auch unterstützen. Und wenn Sie sagen, ja, das ist so eine tolle Sache, dieser Kempler Salon, und das darf, ist mir auch ein wenig was wert, dann lade ich Sie ganz herzlich ein, Mitglied zu werden bei den Freunden. Mit 25 Euro Jahresbeitrag unterstützen Sie diese Veranstaltungsreihe, damit die auch noch viele, viele Jahre weiter bestehen kann, hoffentlich. Ja, und wie immer die Einladung, die Bar zu benutzen, sich mit Getränken zu versorgen. Es ist gut warm, da kann das nicht schaden, wenn man ausreichend was trinkt. Wird am Graben versorgt uns wie immer mit seinen wunderbaren Getränken aus der Region. Ja, und es geht um ein Buch und deswegen noch eine Ankündigung. Dieses Buch, um das es heute geht, gibt es heute auch zu kaufen. Alex Stelzer ist hier und wird dann nach der Veranstaltung Ihnen die Möglichkeit geben, da gleich zuzugreifen. Und es zahlt sich aus, das kann ich jetzt schon sagen. Ja, Florian Horsitschka ist Journalist, er ist gebürtiger Wiener. Er hat bei News gearbeitet, bei Österreich, seit 2011 ist er bei Format. Und beschäftigt sich mit Wirtschaftskriminalität, Ostpolitik und Geheimdiensten. Ja, und die Welt, in die uns da heute entführen wird, wenn man die jetzt in einem Film sehen würde, dann würde man es zum Teil nicht glauben, so klischeehaft ist die zum Teil. Also es ist mir so gegangen, bei manchen Teilen, die ich da gelesen habe, habe ich gedacht, ja, wäre das jetzt ein Spielfilm? Ich würde es einfach nicht glauben. Es ist faszinierend, einerseits die Welt der Diktatoren, und das sind viel mehr als uns so, wenn man kurz drüber nachdenkt, bewusst ist, und diese ganzen Günstlinge da rundum, die natürlich auch versuchen, ihre Claims abzustecken, sich finanziell abzusichern, nicht nur sich selbst, sondern ihre Clans, also da hängt ja immer ganz, ganz viel dran. Auf der anderen Seite aber, was hier in Österreich passiert, wie dieses Geld hier nach Österreich transferiert wird, hier weiß gewaschen wird, hier weiterarbeitet. Habe ich in der Dimension nicht gewusst und hat mich sehr, sehr fasziniert. Und wie gesagt, zum Teil passiert es auf Wegen, die sind so skurril geschildert, dass sie teilweise wirklich unecht wirken. Aber Florian Horsitschka ist Journalist, beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren damit, hat fundierte Quellen, die er natürlich nicht immer nennen kann. Das ist in seinem Bereich im investigativen Journalismus einfach so, dass das nicht immer geht. Aber ja, so kann man es nehmen und kann sich auseinandersetzen. Und ja, ich lade Sie jetzt ein, uns in diese Welt zu entführen.
Ja, vielen Dank. Guten Abend auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Gelegenheit, ein bisschen über das Buch und über diese Parallelwelt und das schmutzige Geld der Diktatoren zu sprechen. Möchte zunächst ein bisschen was über das Buch erzählen und über die Entstehungsgeschichte zum Buch, weil das Thema ja jetzt irgendwie nicht für jeden so greifbar ist. Also ich beschäftige mich, wie gesagt, schon seit vielen Jahren mit Osteuropa, mit Diktatoren im weitesten Sinne mit Schwarzgeld, Wirtschaftskriminalität, solchen Dingen. Und im Laufe der Zeit ist da relativ viel Material zusammengekommen. Es ist dann irgendwie auch mehr der Fokus, war zuerst mehr auf Libyen, dann auf Russland, hat sich irgendwie dann so in den Mittleren Osten ausgebreitet. Und im Laufe der Zeit ist da relativ viel Material zusammengekommen. Und ich habe dann irgendwie mir gedacht, es schreit fast nach einem Buch. Bin dann auch mit dem Verlag Gremio und Scherio quasi Handelseins geworden und wir haben entschieden, dass wir so ein Buch machen. Das heißt, Material war an sich genug da. Man muss das natürlich ordnen und auch lesbar aufbereiten, updaten, die Informationen aktuell halten, Gespräche mit vielen Leuten führen. Und so ist dann dieses Buch entstanden und es soll irgendwie hauptsächlich zeigen, warum Österreich, auch die Schweiz, Liechtenstein, Deutschland bis zu einem gewissen Grad, aber vor allem Österreich, für Geld aus Diktaturen, aus autoritären Regimen, aus Oligarchenquellen im weitesten Sinne so attraktiv ist. Und der Sukkus der Geschichte ist der, Österreich ist für genau dieses Geld deshalb so attraktiv, weil hier ideale Rahmenbedingungen da sind. Ja. Österreich ist ein ideales Biotop für Schwarzgeld, für schmutziges Geld, für blutiges Geld. Das hängt einerseits mit dem Bankgeheimnis zusammen. Das wird jetzt zwar für Inländer darüber diskutiert, für Ausländer läuft es bereits aus, aber über viele Jahre und Jahrzehnte hat das sehr gut funktioniert. Es gibt das Institut der Privatstiftung, das bei Österreichern beliebt ist, aber auch bei Ausländern sehr beliebt ist, weil man da das Geld sehr gut bündeln kann, das sehr diskret verwalten kann und sicher gehen kann, dass es nicht ausfranst oder zerfledert wird. Dann gibt es Immobilieninvestment, Sonderzahl, Firmenbeteiligungen und es reicht, das sind sozusagen die finanziell attraktiven Instrumente, die hier sind. Dann kommt noch dazu, was man nicht unterschätzen darf, die durchaus geschätzte Lebensqualität oder das Umfeld, das hier geboten wird. Also viele, gerade aus dem ukrainisch-russischen Raum, auch aus dem Mittleren Osten gibt es viele, viele Leute, die hier leben oder die ihre Familie hier leben lassen, während sie ihren Geschäften woanders nachgehen, wo die Kinder hier zur Schule gehen oder studieren, ja, Privatuniversitäten, Privatgymnasien, was auch immer. Es ist sehr sicher hier, es gibt ein angenehmes kulturelles Umfeld und es gibt ein Wohlwollen der Politik, so würde ich es beschreiben, ein Wohlwollen der Politik, das im Wegschauen besteht, also man muss nicht alles so genau wissen, ja, wo kommt das Geld her, was passiert damit, das ist, muss man nicht so genau wissen. Es gibt Leute, die extrem davon profitieren, auch und gerade aus dem politischen Umfeld, also Jörg Haiders FPÖ war mit Libyen ein Paradefall, aber es gibt, das zieht sich durch alle Parteien, also bis die Grünen am wenigsten, ja, würde ich meinen, aber sonst zieht sich das durch alle Parteien, wo die Leute, aktive Politiker oder vor allem Ex-Politiker, auch hochrangige Ex-Politiker, da durchaus ihr Netzwerk zur Verfügung stellen, ausbauen und gegen Macht, Einfluss und Geld arbeiten und wirken lassen. Das sind so die Dinge, die Österreich da besonders attraktiv machen. Und der Bogen spannt sich relativ weit von Nordkorea. Ja, da gab es die lange Jahre die einzige nordkoreanische Bank in Westeuropa, die Golden Star Bank in der Wiener Kaiserstraße, ist abgedreht worden. Das gibt's nicht mehr, aber bis vor 5-6 Jahren war die noch aktiv. An sich eine klassische Geldwäschegeschichte, das kann man auch so behaupten. Ja. Und auch ein Agentenstützpunkt für Nordkorea, wo versucht wurde, über Embargo-Geschäfte, also Nordkorea kann mit vielen westlichen Produkten, Technologien nicht beliefert werden, da ein bisschen Schlupflöcher zu finden. Üblicherweise hat sich das jetzt nicht auf besondere Hochtechnologie kapriziert, sondern am Ende des Tages ging es dann darum, irgendwelche Mercedes-Limousinen oder Yachten nach Nordkorea zu bringen. Aber das ist sozusagen der östlichste Punkt. Ja. Dann gibt es den weiten Raum Ukraine, Russland, Kasachstan, wo es einerseits den Politklüngel gibt, der hier versucht, das Geld in Österreich in Sicherheit zu bringen oder anzulegen oder zu waschen, das ist ein breites Feld vorhanden, und die klassischen Oligarchen aus dieser Region, die für Österreich, kann man sagen, ein Faible fast entwickelt haben. Ja. Also es gehört bei Oligarchen zum guten Ton, hier aktiv zu sein. Und ich könnte jetzt, also seitdem das Buch erschienen ist, tauchen wieder 3-4 neue Namen auf, die irgendwie hier aktiv sind und Probleme jetzt teilweise auch haben. Also ich gehe dann nachher noch drauf ein. Gibt es diesen ganzen Nahostraum, Nordafrika, also Gaddafi, Syrien etc. Auch letztlich muss man auch die Golfstaaten zu Diktaturen zählen. Kommen jetzt nicht so ganz prominent vor. Also es ist ein relativ breites Feld, das da aufgemacht wird. Und es tauchen immer wieder nur so eisbergartig einzelne Spitzen auf. Also der Mordfall Aliyev zum Beispiel, ja. Da ist dieses schmutzige Geld oder blutige Geld in dem Fall abrupt an die Öffentlichkeit geraten, den Dmytro Firtasch, diesen ukrainischen Oligarchen, der bei uns im Gefängnis saß, gegen eine Rekordkaution freigelassen wurde, hier sozusagen seiner Auslieferung an die USA hart, oder es wird keine Auslieferung geben. Aber das sind so Dinge, die immer wieder aufbrechen. Oder zum Beispiel der vor 3 Jahre ist es jetzt her, 4 Jahre ist es her jetzt, glaube ich, der tote Libyer, der in der Neuen Donau treibend gefunden wurde, der frühere Ölminister und Premier von Libyen, der Shukri Ghanem, der über Öl Millionen, wenn nicht Milliarden verfügen konnte, und unter höchst hinterfragenswerten Umständen ums Leben gekommen ist. Das sind immer wieder so Dinge, wo es ein bisschen an die Öffentlichkeit kommt. Ansonsten funktioniert dieses Anlegen von schmutzigem Geld und schwarzen und blutigem Geld sehr diskret. Es funktioniert wie eine gut geölte Maschine, eben mit Mitwirkung der Politik. Auch muss man sagen, mit Mitwirkung der Banken, die da lange Jahre sehr gut davon profitiert haben. Nicht umsonst sind, also man kann das auch ruhig sagen, also Raiffeisen ist auch eine bevorzugte Bank der Oligarchie. Ja, also das hängt logischerweise mit persönlichen Kontakten zusammen, aber auch natürlich mit der Größe und mit der Vertretung vor Ort. Und das sind so die Dinge, die auffällig sind. Ja. Was zum Beispiel noch auffällt, ist, die Politik ja eine extrem starke Rolle spielt, sind diese, um dieses Klima, dieses investitionsfreudige Klima quasi zu schaffen, es gibt ja sehr zahlreich diese Freundschaftsgesellschaften, also mit nahezu jedem Land der Erde gibt es irgendwie Freundschaftsgesellschaften, von der österreichisch-deutschen Freundschaftsgesellschaft ist relativ unauffällig, glaube ich, weiß nicht, was da genau passiert. Es gibt ja viele kulturelle Austauschmöglichkeiten, aber es gibt eben überraschend viele und überraschend aktive dieser Gesellschaften, die mit zentralasiatischen Republiken sich beschäftigen, die sich mit Syrien, mit Libyen, mit Russland, mit der Ukraine, mit Nordkorea sogar auseinandersetzen. Und da geht's, mag es vordergründig schon auch um Kulturaustausch gehen. In Wahrheit stehen da knallharte wirtschaftliche Interessen dahinter. Und das wird auch großteils gar nicht mehr in Abrede gestellt. Und das ist eben ein breites Spielfeld für Politiker oder Ex-Politiker. Da haben wir den bei der österreichisch-ukrainischen Gesellschaft, das ist, glaube ich, der Rudi Edlinger Präsident, der frühere Finanzminister. Der Ernst Strasser war von der österreichisch-russischen Gesellschaft Präsident. Gut, jetzt rennt er mit der Fußfessel herum, ist nicht besonders angesehen mehr dort. Da ist jetzt der Ludwig Scharinger in Oberösterreich, glaube ich, hier nicht ganz unbekannt Präsident, der da eifrig Werbung macht. Und also der Herbert Scheibner bei den Syrern, die ganze FPÖ-Heider-Partie mit Libyen. Es gibt Teile aus der SPÖ, die in diesen zentralasiatischen Republiken da extrem aktiv sind. Ich war jetzt in Kasachstan vor 2 Wochen, der Alfred Gusenbauer ist dort höchst aktiv, höchst angesehen, ist also ganz dick mit dem dortigen autokratisch regierenden Präsidenten. Auch der Karl-Heinz Kopp von der ÖVP war irgendwie dort. Es ist schon ganz spannend. Ja, also es ist, ich habe selber gestaunt. Also ich war dort irgendwie mehr oder weniger zufällig bei so einem Wirtschaftsforum und da sind mir einige Österreicher über den Weg gelaufen, wo ich mir gedacht habe, interessant, dass ihr da seid. Wenn man sich dann das überlegt, dieses, der Michael Spindelecker, der für den Dmytro Firtasch diese Agentur zur Modernisierung der Ukraine führt, ja, den besuche ich morgen in Kiew, ja, dann schauen wir das mal an. Das ist schon ganz interessant. Also da nützen finanziell und wirtschaftlich und politisch potente Leute aus Ländern, die unseren demokratischen Anforderungen nicht genügen, schon auch österreichische Politiker und Ex-Politiker. Ich kann jetzt da nicht generalisierend böse Absicht unterstellen, ja. Aber es liegt schon auf der Hand, dass die Kontakte da sehr intensiv und uns bewusst genützt werden. Und letztlich profitieren wahrscheinlich auch österreichische Unternehmen stark davon, weil es halt eben Aufträge gibt, ja, von Kapsch, Doppelmayr, Siemens, weiß ich nicht, die Palette ist relativ breit, ja. Nur um welchen Preis das quasi erkauft wird, ist schwierig zu beurteilen. Es profitieren auch natürlich die Banken davon, wenn bei uns das Geld angelegt wird. Es profitiert der Immobilienmarkt davon, oder also wir profitieren nicht davon, weil die Preise steigen. Wobei in diesem Segment, glaube ich, traue ich mich zu sagen, keiner der hier Anwesenden anlegen wird. Ja. Aber, also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber es ist, glaube ich, so. Nur wenn man sich gerade zum Beispiel im vierten Bezirk in Wien Grundbuchauszüge anschaut und sich die Arbeit oder den Spaß macht, dann kommt man darauf, dass es eigentlich in jedem Haus über ganze Straßenzüge hinweg gibt es irgendwie russische oder ukrainische Namen, die zumindest Insidern irgendwie bekannt sind oder was sagen. Und ja, also da wird schon gewaltig viel Geld angelegt. Auch im Sport, also der Aliyev war großer Sponsor von der Vienna, diesem Fußballverein in Wien. Es geht um Unternehmensbeteiligungen. Also da, wenn man wo anfängt, also ich bin, meine Recherche ist eigentlich relativ einfach. Also es geht ganz viel über persönliche Kontakte, die sich über die Jahre aufbauen, die einem halt was erzählen. Du hast schon gehört, der hat jetzt das gekauft oder der steckt da ein oder wo Leute untereinander streiten und sich dann und sich dann ausreden. Das ist ein klassisches journalistisches Geschäft quasi. Und dann ist relativ viel auch auf der Hand liegend, ist nur viel Arbeit. Ja, also Firmenbuchrecherche ist teuer, mühsam und kostet Zeit. Kann man in Österreich machen, kann man in der Slowakei machen, kann man in der Schweiz, Liechtenstein, wo auch immer machen. Und wenn man, da bildet sich dann im Laufe der Zeit ein Geflecht, weil es immer dieselben Treuhänder sind, es sind immer dieselben Anwälte. Es gibt so ein bevorzugtes Netzwerk von Wirtschaftsprüfern, die wirtschaftspolitischen Beratern, Anwälten, die da sehr, sehr behende auf dieser Klaviatur spielen. Und dann kann man das schon ganz gut zuordnen. Und das ist, viele dieser Geschäfte sind ja legal, also legal Immobilien kaufen oder Unternehmensbeteiligungen sich zulegen oder Unternehmen gründen. Das ist ja alles transparent und nachvollziehbar. Man kann dann nur irgendwann, kommt man dann in Staunen, wenn man sieht, um welche Summen es wirklich geht und wie viel Geld da wirklich im Spiel ist. Und ja, also für die Leute geht es natürlich auch, das versuche ich auch ein bisschen zu beschreiben, der Diktator oder der Diktatoren-Clan, der Familie, das Umfeld oder Oligarchen-Umfeld sind ja immer von der Angst getrieben, dass es morgen vorbei sein kann. Ja, also der Diktator an sich muss damit rechnen, dass jemand anderer kommt und ihn vom Thron stößt. Und beim Oligarchen ist es auch mehr oder weniger so, dass wenn der Putin sagt, eben, du stehst mir nicht mehr zu Gesicht oder wie auch immer, dann ist es mit dem Geschäft von heute auf morgen vorbei. Ja, da gibt es auch ein aktuelles Beispiel. Der nicht so ganz bekannte Ural Rakimov ist, glaube ich, einer der 10 reichsten Russen. ist noch immer in Österreich auch aktiv, wird jetzt von Russland, hat ein Auslieferungsabkommen an Österreich gestellt, wegen Geldwäsche und Betrug, glaube ich, und die wollen denen, dass der hier verhaftet wird und nach Russland ausgeliefert wird. Ja. Also beim Firtasch war es umgekehrt, da wollten die Amerikaner das, der ist von Anfang an darauf ausgegangen, dass das nicht passieren wird. Ich nehme an, dass das bei dem Herrn Rakimov auch nicht passieren wird, aber man weiß es nicht. Die sind jedenfalls immer davon getrieben, dass es morgen vorbei ist und wollen ihr Geld für sich oder für ihren Clan, für ihr Umfeld möglichst in Sicherheit bringen. Ja, das geht nicht vor Ort. Ja, also würde jetzt auch nicht in Nordkorea oder in der Ukraine oder in Russland oder in Turkmenistan oder wo auch immer das große Geld anlegen, sondern das passiert hier in der Schweiz, in Liechtenstein, in Deutschland, auf den Kanalinseln, Delaware, wo auch immer, aber ein großer Teil passiert eben hier in Österreich. Das naturgemäß nicht ganz so einfach ist, dieses Geld außer Landes zu bringen, muss man eben hier irgendwie Vehikel gründen und Geschäftszwecke schaffen, um das Geld hierher transferieren zu können und hier anlegen zu können. Ja. Und diese Gruppe dieser Menschen, die einige davon auch persönlich kennengelernt haben, die sind sehr clever und sehr smart und gut ausgebildet. Ja. Üblicherweise Techniker, oft Mathematiker, Physiker, was auch immer. Also das sind keine dummen Menschen und die haben auch nicht, sind auch keine Kriminellen im engeren Sinn, die waren einfach clever und skrupellos und haben auf die Art, also von den Oligarchen rede ich jetzt, und haben einfach das System zu ihren Gunsten ausgenützt, bei diesen Coupon-Privatisierungen nach Zusammenbruch der Sowjetunion beispielsweise, ein enormes Vermögen angehäuft, Konkurrenten aus dem Weg geräumt, nicht immer mit ganz sauberen Methoden, stehen unter einem irren Druck, dass sie dieses Vermögen behalten, dass sie ihr ganzes Umfeld absichern, ja, und dann sind sie hier, ja, und geben diesen Druck ein bisschen weiter. Also die entspannte Atmosphäre ist es nicht wirklich. Ja. Also wenn man so Zugang zu diesen Kreisen sucht und findet, merkt man, die sind nicht entspannt. Ja. Also die trauen nichts und niemanden. Die Gespräche, also bis man sozusagen mal so weit ist, da irgendwie ein Gespräch mit jemandem zu führen, der nur halbwegs in der Nähe von dem eigentlichen Machthaber ist, da vergehen Monate. Ja. Also das ist ein ziemlich langes Abtasten. Und wenn es dann mal so weit ist, ist es die eigentliche Zielperson meiner Recherche, die sind dann immer betont entspannt. Ja. Also die sind, klar, mit so viel Geld bin ich dann auch wieder entspannt, aber rundherum ist es ein bisschen schwierig und das macht auch die Arbeit und die Recherche natürlich relativ schwierig, weil das Interesse von denen irgendwie medial vorzukommen relativ gering ist. Ja. Also die haben gerne ein bisschen den Mantel des Schweigens über ihren Geschäften gebreitet. Also denen taugt das einfach nicht. Ja. Also die wollen das nicht und sie können sich dem Ganzen natürlich nicht ganz entziehen. Ja. Erstens sind einige Unternehmen, die da geführt werden, sind manche sind börsennotiert, stehen ein bisschen im Fokus, es ist viel Energie, Ölbranche und so weiter. Also man kann sich da nicht von der Öffentlichkeit vollkommen zurückziehen. Und mittlerweile haben sie auch gelernt, also es war schon schwierig, also mittlerweile haben sie auch gelernt, dass sozusagen die Pressebetreuung relativ professionell zu erledigen oder was man halt, das ist schon ein großer Kulturunterschied. Ja. Also da gibt es jetzt keine Presseabteilung in dem, es gibt jetzt, der Oligarch hat jetzt keine Presseabteilung, die sich um sein Marketing kümmert. Ja. Also schon bei so philanthropischen Geschichten oder sowas wird ja breit ausgeschlachtet. Ja. Aber wenn es ums wirklich Eingemachte geht, hält sich die Auskunftsfreude relativ in Grenzen. Und man muss dann halt, da sind die Anwälte so ein bisschen besser, ne? Weil oft gibt es dann rechtliche Zwistigkeiten. Also keiner ist so ganz völlig frei von Ungemach, das ihm droht und es gibt dann schon die Möglichkeit irgendwie zumindest aus deren Sicht, die Information so zu lenken, dass derjenige besser dasteht, wie immer und überall auch. Ja. Und die Anwälte sind da relativ hoch bezahlt und ganz, ganz gut und clever und versuchen das, also gerade im Fall Firtasch zum Beispiel, der hat hervorragend funktioniert aus dessen Sicht. Ja. Also der hat diese Klaviatur hervorragend bedient, hat auch gute österreichische Berater gehabt, die extrem gut verdient haben, also die sind saniert für die nächsten Jahre, kann man sagen. Und auf die Art und Weise wird dann natürlich ein bisschen versucht, auch medial besser auszusteigen. Und was schon auch hilft, ist, dass über die Jahre ein bisschen der Austausch besser funktioniert zwischen Journalisten hier, also sage ich jetzt mal in Westeuropa und in Osteuropa. Also man ist relativ aufgeschmissen, weil einem völlig die Zusammenhänge fehlen oder viele Namen nichts sagen. Also man braucht irgendwie lokal Ansprechpartner in Kiew oder in Moskau oder wo auch immer. Als Journalist jetzt, die einem da weiterhelfen, ja, weil sonst ist es völlig unmöglich. Also man kann das letztlich nicht durchschauen. Sei es die Rechtsform des Unternehmens, sei es, wer ist da jetzt wirklich beteiligt, wer steht dahinter. Also, und das funktioniert über die Jahre wesentlich besser mittlerweile und da hat sich auch irgendwie ein ganz gutes so Netzwerk quasi unter Journalisten etabliert, wo man sich gegenseitig hilft und auf die Art und Weise kommt ein bisschen mehr Licht in viele dieser Geschäfte hinein. Was immer wieder gefragt wird bei so Veranstaltungen, weiß ich schon irgendwie, naja, die sind nicht besonders darauf erpicht, dass sie in der Öffentlichkeit stehen, gibt es ja nicht so eine Bedrohungslage, ja, wo die sagen irgendwie, naja, passen Sie auf, also das wollen wir eigentlich nicht, dass das jetzt im Buch drinsteht oder muss das wirklich sein oder was können wir tun, also das ist jetzt freundlich formuliert, ja, was können wir tun, damit wir da nicht schlecht wegkommen, ja. Tun kann man gar nichts, also ich bin nur bestechlich mit Information, ja, Information ist immer gut, ja. Muss dazu sagen, Bedrohungslage ist relativ abstrakt, ja, also das nehme ich nicht wirklich ernst. Es gab auch irgendwie ein, zwei finanzielle Angebote, naja, also kriegen Sie ein bisschen Geld und dann schreiben Sie das nicht, ja. Auf sowas steige ich nicht ein, ich steige nur auf Informationen ein. Allerdings, was mehr zu fürchten ist, sind rechtliche Schritte, ja. Also, das hat auch eine gewisse, das bin ich aus meinem Job als Journalist auch gewohnt, also wo wir heikle Geschichten immer zuerst zu unserem Anwalt schicken, der checkt das und dann muss man entscheiden, nehmen wir das Risiko oder nehmen wir es nicht, ja, ob jetzt jemand dagegen klagt. In Österreich hat die Klagsfreude überraschenderweise ein bisschen abgenommen. In diesem Umfeld nimmt sie etwas zu. Ja. Also die schätzen schon auch, dass auch ein Vorteil Österreichs, dass das Rechtssystem hier funktioniert. Ja. Also die schätzen Rechtssicherheit, die es daheim vielleicht nicht in der Form gibt. Hier gibt es. Und die nutzen es natürlich auch, um sich ein bisschen zur Wehr zu setzen. Außerdem arbeitet es im Vergleich zu den Ländern, wo die meisten der Menschen herkommen, relativ schnell und effizient. Ja. Also das bekommen wir dann auch zu spüren. Also aktuell, es gibt eine mögliche rechtliche Problematik, die mir bevorsteht. Da bin ich relativ gelassen. Ein Kapitel habe ich geschrieben und wieder rausgenommen. Also das gebe ich ehrlich zu. Ja, also da ist mir sozusagen der Boden etwas zu heiß geworden, weil da konnte ich es nicht hundertprozentig auf den Punkt bringen und belegen, weil sonst alles, was in dem Buch drinnen ist, ist hundertprozentig belegbar, stimmt. Ja, ist meine Lebensversicherung, bin ich dem Leser schuldig. Ja, und auch meinem Ethos als Journalist, das muss einfach stimmen und belegbar sein. Und das ist in Wahrheit das Mühsame an der Buchschreiberei, das also geschrieben ist sehr schnell, ja, sage ich jetzt einmal, wenn das Material da ist. Man muss nur alles belegen, alles aufheben, die Quellen ordentlich zitieren, weiß ich nicht, was ich an Material habe, Gerichtsprotokolle, Einvernahmeprotokolle, Grundbuchsauszüge, Handelsregisterauszüge etc. Also das lagert alles bei meinem Anwalt wunderbarerweise, ja, aber daheim hätte ich gar nicht den Platz. Aber und dort ist es auch gut aufgehoben. Aber das ist sozusagen, diese Absicherung muss man auf jeden Fall treffen, dann ist man auf der relativ sicheren Seite. Also das sehe ich ganz entspannt. Es mag sein, es gibt vielleicht Länder, muss ich nicht unbedingt hinfahren, ansonsten bin ich da relativ schmerzfrei. Und also das haben die natürlich auch schon überzuckert, umso mehr man an Anwürfen gegen Vorwürfe vorbringt, umso mehr Propaganda kriegt das Ganze irgendwie oder umso mehr Wirkung kriegt das Ganze. Also das schaukelt sich natürlich auf. Also ich wäre heilfroh, wenn sich die Nordkoreaner über das Buch beschweren. Ja, also wunderbar, ja, weil dann habe ich irgendwelche CNN-Geschichten und das Buch reißt es mal aus der Hand. Ja, also nur zu, ja. Das passiert aber nicht, ja, weil die natürlich, genau wie es ist, denen völlig wurscht, ja. Also, es hat jetzt, das hat diesbezüglich denen wirklich egal. Anderen ist es weniger egal, ja. Also, es gibt schon Leute, die da um ihren Ruf besorgt sind, zu Recht. Und die unangenehmste Gruppe, die auch vorkommen in dem Buch, mit Abstand die unangenehmste Gruppe sind so diese Kaukasier, insbesondere die Georgier, ja. Also, das sind nicht so die Leute, mit denen gut Kirschen essen ist, ja. Die sind relativ humorbefreit, ja. Und, das sind auch die größten Gauner. Ja. Also man kann jetzt nicht sagen, jeder Georgier ist ein Gauner, das wäre nicht redlich und das mache ich nicht, ja. Aber, gibt auch georgische Markthändler, weiß ich nicht, in Wien oder hier wahrscheinlich auch die ganz normale ihrer Tätigkeit nachgehen. Aber so diese, da gibt es diese Diebe im Gesetz, heißen die. Ja, das ist letztlich organisierte Kriminalität. Die haben sich entwickelt aus den, glaube ich, noch in der Stalinzeit. In den russischen Gefängnissen funktioniert vieles nicht so wie in unseren Gefängnissen. Das heißt, die Gefangenen sind dazu angehalten, eigene Strukturen zu schaffen. Und diese Diebe im Gesetz haben dort über Jahre, Jahrzehnte, also noch zu Sowjetzeiten, das Kommando mehr oder weniger übernommen und von der Häftlingspost bis zur Verpflegung alles organisiert, haben über ihre Verbindungen mit politischen Gefangenen auch gelernt und Verbindungen geknüpft. Und in dem Moment, wo der Kommunismus oder die Sowjetunion zusammengebrochen ist, haben sich aus diesen Dieben im Gesetz, die ursprünglich an so Tätowierungen, irgendwie ganz einschlägige Tätowierungen zu erkennen waren, sehr rasch im Schutzgeldbereich, im Erpressungsbereich, im Auftragsmordbereich etabliert, damit wahnsinnig viel Geld verdient. Also die ersten Millionäre und ersten Banker in Russland haben da viel Geld an die gezahlt. Gibt unglaubliche Dokumentationen über diese Diebe im Gesetz auf Arte, großartig, ja, die sich dann alle in Südfrankreich Villen gekauft haben, waren aber ursprünglich auch hier aktiv, also es war Österreich eine der ersten Anlaufstellen dieser Diaspora, kann man fast sagen, ja, dieser kriminellen Strukturen, konnten da auf einige Vorarbeiten sozusagen aufbauen. Und die nützen Österreich mehr auch als politisches, also nicht nur als zum Parken des Vermögens, sondern auch für politische Einflussnahme. Also da werden Umsturzversuche in Georgien werden über Österreich finanziert. Ja? Also da wird Geld hier eingesammelt, ja? Und damit dortige Günstlinge, Söldner, was auch immer bezahlt, um politisch entsprechend agieren zu können. Das geht nicht. Das Geld kommt großteils aus organisierter Kriminalität, also bandenmäßiger Einbruch, was auch immer. Das Geld wird hier weniger veranlagt, sondern einfach hier gesammelt und dann in Georgien für politische Zwecke verwendet oder missbraucht, wie immer man sagen will. Und das hat eine Da steckt eine ziemliche Kraft dahinter und es gibt auch sehr einflussreiche Georgier, die hier ansässig sind. Auch in dem Fall gab es einen Mord, ja, den Wiener Anwalt Repasso, der vor 3 Jahren, glaube ich, im Sommer war es, an der Höhenstraße in Wien tot aufgefunden wurde. Der war in dieser georgischen Community extrem engagiert, auch bei so, kann man schwer einordnen, ja, also irgendwie, es gibt so georgische Weltkongresse, was auch immer, ja, also das ist eine eigene Wissenschaft für sich. Und da war er sehr engagiert und auch im russischen Bereich, wurde dann entführt, weil er an einer russischen Firma irgendwie die Rechtsberatung gemacht hat. Da ist ein bisschen was schiefgegangen, viele Leute haben Geld verloren oder einflussreiche Leute haben Geld verloren, wurde entführt, die Entführung ging schief. Beim Überwältigen wurde ihm irgendwie, glaube ich, die Schilddrüse oder weiß nicht, der Adamsapfel oder sowas eingedrückt und er ist dann irgendwie elendiglich krepiert im Kofferraum dieses Autos, wurde dann in den Wald geworfen und damit war es das. Ja. Die Familie wurde noch erpresst um ziemlich viel Geld. Ja, und das ist auch so ein Musterbeispiel. Die Mörder, darf man nicht sagen, weil sie sind keine Mörder, sondern Totschläger oder wie auch immer. Also sie wurden in Russland dann verurteilt, so wegen Körperverletzung mit Todesfolge oder sowas. Und da ist mehr oder weniger Gras über die Sache gewachsen. Also das ist einer dieser Fälle, wo auch in Österreich das Interesse relativ rasch nachgelassen hat. Ähnlich wie bei diesem toten Syrer in der Libyer in der Donau, der noch bevor, also äußerst fragwürdige Umstände, er war nicht Schwimmer, voll bekleidet, 6 Uhr in der Früh treibt er in der Donau, also das ist eher ungewöhnlich, viel Geld in der Tasche, also so scheidet man üblicherweise nicht aus dem Leben, ja. Der noch vor Eintreffen, also bevor das erste Gutachten zur Todesursache da war, ist er schon nach Libyen transportiert worden und ja, das war's. Ja. Im Gutachten steht drinnen, dass es hundertprozentig Selbstmord und so weiter. Es gibt ein zweites Gutachten noch, da steht was anderes drinnen. Und auch die österreichischen Behörden waren darüber informiert, dass er zumindest ernsthaft bedroht worden ist. Getan hat man nichts. Ja, also das sind so diese Wegschaugeschichten, ja, die irgendwie sich häufen und gab es auch im Gaddafi-Umfeld, ist mal so eine Prostituierte aus dem Fenster gefallen. Lebt jetzt in Moskau, kriegt 100.000 Euro irgendwie pro Jahr überwiesen. Und das war's. Also muss man nicht so genau nachfragen. Solche Beispiele gibt's ganz, ganz viele. Ansonsten geht's relativ friedlich ab. Ja. Das ist auch etwas, was die Knaben, also eine reine Männergesellschaft eigentlich, also es gibt, also oh ja, die Elena Baturina gibt es, doch, das stimmt schon, das ist eine Oligarchin, die in Kitzbühel da aktiv ist, die aber wiederum mit dem Juri Luschkow, der Bürgermeister von Moskau war, verheiratet ist und der sozusagen, also die haben sich das ein bisschen geteilt, aber ansonsten ist die Figur der Oligarchin, Timoschenko gibt es auch noch, Julia Timoschenko, stimmt, gibt aber wenig Österreich-Bezug, sonst ist es relativ rar gesät und die Diktatorinnen gibt es schon gar nicht. Also die einzige auffällige war die Imelda Markus als Diktatorengattin, die mit dem Udo Brock am Opernball getanzt hat. Aber das ist lang her. Ja. Philippinen ist auch, es wäre in Deutschland ein Thema gewesen, das kommt auch vor. Geht es auch um sehr, sehr viel Geld. Ansonsten ist das eine reine Männergesellschaft. Und das schlägt auch ein bisschen so in der Atmosphäre durch, ja, dieses Milieus, in dem man sich da bewegt, wenn man da eintaucht. Also es gibt nur Männer, weil Frauen irgendwie üblicherweise als Lockvögel der Gegenseite gesehen werden. Wahrscheinlich nicht ganz unberechtigt, ja. Und da spielt auch so ein bisschen diese militärischen Hierarchien und so weiter rein und dieses relativ Rationale, dass eben viele dieser Mittelsmänner, sage ich jetzt mal, von Diktatoren, Autokraten, Oligarchen aus einem sehr technisch-militärischen Hintergrund kommen, also sind von der Ausbildung her üblicherweise eben Techniker, waren alle miteinander bei der jeweiligen Armee, beim jeweiligen Geheimdienst, sind an klare Führungsstrukturen gewöhnt und ja, ziehen halt da mehr oder weniger ihr Ding durch, ja. Was auch auffällig ist, ich habe das irgendwie beschrieben, es gibt so diese Szene im Buch, wo ein Nobel-Italiener in Wien oder ein Italiener in der Wiener Innenstadt, es ist nicht das Fabius, weil das viele fragen, dass Das ist so eine Art, ist ein Treffpunkt neben vielen Hotels, ja. Also in Hotels kann man viele dieser Leute treffen, ja. Aber es gibt eben auch diesen einen, der ist irgendwie ganz lustig, diesen einen Italiener. Und dort kennt man sich und das ist so eine Art Informationsdrehscheibe oder so ein bisschen ein abtastender Gegner. Und das Auffällige ist da, dass selbst die wildesten Russen heutzutage, die trinken auch nichts mehr. Ja? Also zumindest nicht jetzt im Alltag. Also Wodka-Gelage oder sowas habe ich nie erlebt. Ja? Also zumindest in Österreich nicht. Das ist alles extrem rational, extrem. Also die trinken eben Ginger Ale oder Cola Light. Ja? Und nicht einmal ein Glas Wein. Also es geht immer darum, nüchtern zu bleiben und völlig jede Schwachstelle des Gegners zu kennen, sich keinen Fehler zu erlauben, weder im persönlichen noch im rechtlichen Bereich. Also es ist in Wahrheit ein höchst professionell organisiert. Klar, weil es auch um sehr, sehr viel Geld geht. Ja? Also das ist die Haupttriebfeder von dem allen, kann man sagen. Also diese Geldgetriebene ist also mir zumindest fern, ich glaube auch bis zu einem gewissen Grad unserem Kulturkreis fern, das ist im Mittleren Osten anders, da spielt das Geld auf einer anderen Ebene irgendwie eine Rolle, ja, das ist ein anderes Symbol für Erfolg. Und im osteuropäischen Bereich, in dieser Raubtier-Oligarchengesellschaft, da ist es das absolute Statussymbol. Ja, da geht es nur um Geld und umsonst gar nichts. Ja. Das ist schon bemerkenswert und auffallend. Und es ist einfach auch so viel Geld da, dass es einem oft die Sprache verschlägt. Ja. Also das spielt, wenn man sagt, Geld spielt keine Rolle oder sowas, ist das irgendwie für uns jetzt lustig. Ja. Aber das ist einfach teilweise wirklich so, also da spielen Millionen keine Rolle und da wird der Berater eingeflogen und da wird das so organisiert und ob das jetzt irgendwie 100.000 Euro kostet oder 500.000 Euro oder was auch immer, ist völlig egal. Ja. Und das ist, also diese Dimensionen sind rauben einem bis zu einem gewissen Grad schon den Atem und es ist ein bisschen schwierig, also ich kann eben in dieser Gesellschaft nicht mitspielen. Ja? Also es ist, ich denke mir immer, naja, was denken sich die jetzt eigentlich? Ja, der arme Schlucker, irgendwie da ist er lieb, dass er in der Zeitung da was schreibt. Ja? Aber das Interessante ist, dass die schon durchaus interessiert sind. Also man weiß zum Beispiel von Wladimir Putin, ja, dass er extrem begeistert deutsche und österreichische Zeitungen liest. Ja. Also der verfolgt das relativ genau, kann perfekt Deutsch, ja, und verfolgt extrem genau, also er liest den Stern, das weiß ich, ja, welche in Österreich, es hat einmal geheißen, er liest die Presse, ja, ich weiß es nicht, ja. Das weiß ich nicht. Ich hoffe, er liest das Format. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Ich hoffe, er hat das Buch gelesen. Ich weiß es nicht. Aber jetzt werde ihm natürlich eine Vorauswahl irgendwie nämlich hingelegt, aber er ist da irgendwie relativ interessiert. Und so ist es eigentlich bei den meisten, dass die sehr gut informiert sind über Österreich und über die Politik hier auch. Also wie ich jetzt in Kasachstan war vor 2 Wochen, habe ich dort mit einem vermutlichen Geheimdienstmann gesprochen, also vom kasachischen Geheimdienst, der irgendwie für Österreich zuständig ist und mit dem ich irgendwie Abendessen war. Ich war mit ihm Abendessen. Ja. Man isst dort übrigens Pferdefleisch, ja, also irgendwie in allen Variationen. Und der ist also verblüffend, ja, also was da an Informationen eigentlich da ist und wie die gebrieft werden, ja, und also der ist dafür zuständig offensichtlich auch um die kasachische Botschaft hier jetzt zu informieren und also die tragen an Informationen zusammen, das ist erstaunlich, ja, also es übersteigt Also die wissen jeden Landtagspräsidenten in Österreich, kann ich nicht aufzählen, ja, weiß ich nicht, wissen die aber aus dem FF. Ja, also es sind irgendwie ganz, können die Bedeutung jetzt nicht wirklich einordnen, aber die wissen das halt. Ja. Und das ist schon verblüffend, weil das einfach vollkommene Profis sind. Also da wird nichts dem Zufall überlassen und es ist eine sehr erstaunliche Gesellschaft, die sich da auf das, ich weiß nicht, wie lange ich Zeit habe.
Ja, du schilderst ja in deinem Buch eine Szene oder dieses Milieu in diesen Bars, an den Ringstraßenhotels, in diesen noblen Hotels, sehr, sehr eindrücklich. Mhm. Also das war so eine Szene, wo ich dachte, okay,
wie soll ich vorlesen kurz?
Oder? Also vorlesen oder erzählen, wie du lieber.
Ja, ich lese vorher.
Fand ich sehr, sehr eindrücklich. Und
ich bin eher der Schreiber als der Redner, aber es macht ja nichts. Das Kapitel heißt am Schauplatz einer diskreten Parallelgesellschaft. Um die Geschäfte mit blutigem Diktatorengeld besser und richtig zu verstehen, muss man tief in eine Art Parallelgesellschaft eintauchen, die den meisten Bürgern völlig fremd ist. Zum Beispiel an Orte, an denen der Autor regelmäßig die Gelegenheit hatte, Informationen zu sammeln und einen Blick hinter die Kulissen der Millionen-Jongleure zu werfen. Schauplatz ist etwa ein gehobener Italiener, eben der, den ich vorher angesprochen habe, in der Wiener Innenstadt. Im Restaurantbereich führen saturierte Geschäftsleute ihre Ehefrauen oder Geliebten zu Lachs Tartar und Branzino aus. Im Barbereich lehnen andere Geschäftsmänner scheinbar unbeteiligt herum. Sie tragen gut sitzende Anzüge, edle Manschettenknöpfe am blütenweißen Hemd, teure Uhren bekannter Schweizer Fabrikation, haben stets ein goldenes Dunhill-Feuerzeug für ihre Marlboro-Zigaretten in der Tasche und unter so manchen Sakko wölbt sich eine charakteristische Ausbuchtung. Man vertraut auf Pistolen der Marken Glock, Beretta, Walter PPK oder Makarov. Wenig Vertrauen hat man in die Abhörsicherheit von Mobiltelefonen, daher sind Wertkartenhandys beliebt. Das ist auch so eine österreichische Spezialität. In Österreich werden mehr solche anonymen Mobiltelefone angemeldet als sonst wo in Europa. Der Journalist Emil Bobi, Kollege vom Profil, zitiert in seinem Buch Die Schattenstadt den früheren BVD, also Bundesamt für Verfassungsschutz, Chef Gerd-René Polly. Der sagt, es ist mir in meiner Amtszeit nicht gelungen, das abzustellen. Es ist offenbar ein gewaltiges Geschäft. Nach der Zahl der verkauften Wertkarten müsste jeder Österreicher 2 Wertkartenhandys besitzen. Ich habe 3, sage ich mal. Wichtige Sachen werden aber ohne dies von Angesicht zu Angesicht besprochen. Trotz des fortgeschrittenen Abends wird auffällig wenig Alkohol getrunken. Motto Ginger Ale statt Wodka. Sogar die involvierten Russen haben heutzutage lieber einen klaren Kopf. Neue Gäste werden beiläufig mit einem unscheinbaren Kopfnicken begrüßt. Man kennt sich. Das Publikum ist bunt gemischt. Albaner, Franzosen, Männer aus früheren Sowjetrepubliken, Businessleute aus dem Nahen Osten, ein alter Kader des früheren polnischen Geheimdienstes, Slutzpa Bezpieczeps, ich kann es nicht genau aussprechen, SB sage ich immer, ja, ein vorgeblicher Agent des CIA, dazwischen einige Österreicher. Man beobachtet einander, wer spricht mit wem. In der Ecke sind 2 Herren tief über Dokumente gebeugt. Zum Telefonieren geht man nach draußen. Noch etwas, das Servicepersonal ist anscheinend im Bilde über die Vorgänge im Lokal, doch es verzieht keine Miene und punktet mit höchster Diskretion. Das klingt extrem klischeehaft. Wenn man dann noch weitergeht, irgendwie, also dann gibt's auch noch diese Frauengeschichte sozusagen beschrieben, dass man Frauen als Lockvögel einer gegnerischen Partei klassifiziert und dann für sinnliche Vergnügen wählt man in Wien lieber ein bekanntes Nobelbordell in der Innenstadt, das augenzwinkernd als Stadtheuriger bezeichnet wird. Ja. Das klingt alles extrem klischeehaft, es ist auch so, aber die Wahrheit ist, es ist wirklich so. Und es ist ja teilweise inszenieren sich diese Mittelsmänner der Oligarchen und Diktatoren durchaus mit einem sogar leichten Augenzwinkern, die inszenieren das ja sogar ein bisschen so, ja. Also ich weiß, dass es auch heute noch, das wurde am Buch irgendwie die Kritik, die ich bekommen habe, ein Freund von mir ist schottischer Journalist und arbeitet in der Ukraine und publiziert auch im angloamerikanischen Raum. Und der hat gesagt, das Buch ist super, nur, also was mich freut, aber der hat gesagt, Es sind viel zu wenig Klischees drinnen, nämlich zum Beispiel die, dass jeder irgendwie auf den dritten Mann wartet in Wien. Ja? Und das habe ich irgendwie nicht drin und habe mich dann damit auseinandergesetzt. Und es ist wirklich so überraschenderweise, dass jeder, wirklich jeder Mensch, der irgendwie aus dieser britischen Geheimdienstgeschichte kommt, einmal mit dem Riesenrad fährt. Ja? Also heute noch. Ja? Also auch die 25-jährigen Ding fahren einfach, weil es der Zug hat, die fahren einfach mal mit Riesenrad und denken, dass der Harry Lime um die Ecke kommt. Ja? Und das ist irgendwie total skurril und also es wird auch irgendwie total inszeniert. Das fängt bei irgendwelchen, es geht um Status natürlich auch. Gerade in solchen Gesellschaften geht es immer um Status, um möglichst großes Auto, um möglichst blonde Frauen, um möglichst, weiß ich nicht, dicke Uhr. Das sind einfach Dinge, die da irgendwie zählen. Ja? Und das wird auch entsprechend zelebriert. Also es gibt diese ukrainischen Klujew-Brüder, die wollten mal die Bank Burgenland kaufen, sind daran gescheitert, an der Grazer Wechselseitigen. Und die sind, das sind Uroligarchen der Ukraine, quasi mit einem extremen Nähe zu dem Janukowitsch-Regime, zum früheren. Einer war Parlamentsabgeordneter, haben riesige Industrien und so weiter. Und die haben in Wien in einem Palais hinterm Parlament ihr Headquarter quasi eingerichtet. Und sowas habe ich noch nicht gesehen. Ja, das ist, also, der Oligarch ist vor vielen Jahren bei News, war das schon, da wollten sie die Bank Burgenland eben kaufen, war ich mal dort und das war wie im Kino, also mit Teppichen, mit Löwenköpfen an der Wand, einfach, es geht nur um, es muss nicht schön sein, es muss einfach teuer sein und möglichst was hermachen. Dann gibt's den Sadarow, ja, das ist auch so ein russischer Oligarch, der hat sich das Gut Bruntal in Niederösterreich gekauft, so eine Jagd. Das ist auch irgendwie so ähnlich, ja. Also da spielt sich's ab mit von Nashörnern bis, weiß ich nicht, was Gott verboten hat, ist da irgendwie zu sehen, im Ausgestopft natürlich. Möglichst großes Auto und also diese Klischees, die gibt's einfach und die werden auch komplett erfüllt. Der Dmytro Firtasch, wie er verhaftet wurde und wie so die seine Krisenstäbe quasi in Wien getagt haben. Da war ich öfters beim Daniel Kapp, das war der frühere Pressesprecher vom Sepp Bröll, ja, der den Dmytro Firtasch beraten hat. Der dem Büro da an der Tuchlauben. Und das war unglaublich, dieser Auftrieb. Also das sind die schwer bewaffneten oder diskret schwer bewaffneten Männer irgendwie, zwei vorm Eingangstor gestanden, zwei beim Lift, zwei im Treppenhaus, zwei bei der Rezeption, noch im Besprechungszimmer auch noch einer. Dazu sind noch irgendwelche österreichischen BVD-Leute gekommen. Also es war unglaublich, im Stundentakt sind vom Flughafen schwarze Limousinen irgendwie gekommen mit Beratern und Anwälten aus London. Also die Inszenierung, das funktioniert unglaublich. Ja. Das ist auch noch auf Oberösterreich irgendwie einzugehen, weil ein bisschen Lokalkolorit muss schon sein. Da gibt es zwei Brennpunkte. Der eine heißt Ludwig Scharinger, eindeutig. Ja. Also der mit den Russen da irgendwie sehr, sehr aktiv unterwegs ist, ja. Ich finde es ja fast rührend, ja, wie er irgendwie das, also, macht. Ganz nehme ich es ihm nicht ab, aber gut, sei es drum. Aber der ist da extrem aktiv, sei es bei irgendwelchen Russenbällen in Wien oder bei der Jagd. Gut, das ist schiefgegangen für ihn, aber, ja, genau, angeblich, ja, also, aber gut. Und bei dieser österreichisch-russischen Gesellschaft, das ist, sagen wir, der eine Angelpunkt, und der zweite ist der Igor Schuwalow, also ist der russische Vizepremier, der am Attersee dieses Waldschlössler, heißt das, glaube ich, hat. Den habe ich ja mal zufällig, es wird auch im Buch beschrieben, da war ich auf einer Hochzeit und der war in dem Lokal, mit seinem Gefolge als einziger Gast auch irgendwie noch dort und hat irgendwie alle Extrawürstel irgendwie bekommen und war auch mit seinem Gefolge dort. Das ist irgendwie schon sehr lustig, diese Welt. Also wie das funktioniert und wie die auch da ist, kommt deutlich heraus, warum die eben Österreich schätzen, weil den kennt halt da keiner. Ja. Also jeder Oligarch unter den Top 10 kann wo auch immer spazieren gehen in Österreich, es wird ihn kein Mensch kennen. Ja, man kennt die Leute nicht. Ja. Also ja, also möglicherweise den Boris Abramowitsch, ja, werden wahrscheinlich noch, und den Oleg Deripaska. Aber ehrlich gesagt, also wenn der jetzt da auf der Straße vorbeigeht, der rechnet nicht damit. Also glaube ich nicht, dass man ihn wirklich erkennt. Und das schätzen die natürlich sehr. Das ist in London anders. Ja. Da kennt man die eher. Dort sind auch, also ist auch eine russische Großstadt namens London. Ja. Und in Moskau oder in Kiew kann man nicht auf der Straße gehen. Ja. Das ist unmöglich. Also da muss man... Das funktioniert einfach nicht. Da schätzen die halt hier sehr. Ja, auch, dass es quasi keinen Mitbewerb gibt, keinen lästigen. Also die sind da irgendwie die Chefs. Ja. Es gibt keine Österreicher, die denen das Wasser reichen können im Auftritt. Ja, den Martin Schlaff noch am ehesten. Ja, also das ist der einzige, der da in dieser Kategorie als Austro-Oligarch vielleicht mitspielt. Ja, sonst ist die Luft ziemlich dünn. Ja.
Ja. Ja.
Wie? Jetzt habe ich fast schon alles erzählt, Sie müssen das Buch gar nicht mehr lesen.
Ja, da ist schon noch ganz viel drin. Aber wir möchten Ihnen jetzt die Gelegenheit geben, da mitzudenken, mitzudiskutieren, Ihre Fragen zu stellen. Da gibt es schon die erste. Einen Moment, dann da die zweite. Das Mikrofon ist unterwegs.
Okay. Was mich interessiert, ist die historische Dimension. Ich sage nur Donaubank und Ipatov und so weiter. Mhm. Wie weit spielt das noch in die heutige Zeit rein? Immerhin wurde eigentlich das gesamte Geldgeschäft der Sowjetunion damals über Wien abgewickelt. Und wenn man da einen Blick gehabt hat, wie schaut das, also spielt das noch mit rein in die Rolle?
Die Donaubank heißt ja heutzutage VTB-Bank, ja. Sitzt am Ring, Parkring ist das, glaube ich, neben dem ehemaligen Aeroflot-Büro. Das ist eine ernsthafte Größe, glaube ich, in der Bankenlandschaft, die auch in der Unternehmensfinanzierung und bei so Joint-Venture-Finanzierungen extrem aktiv ist. Die haben zumindest hierzulande relativ erfolgreich ist ihnen das gelungen, so dieses schlechte Image ein bisschen abzuwehren, ja, oder abzustreifen. Weil, also ich finde schon, also wenn die Donaubank war jetzt nicht unbedingt so beleumundet, dass man als nicht bekennender Kommunist oder weiß ich nicht, Sympathisant des Ostblocks damit irgendwas zu tun gehabt hätte, ja, glaube ich. Dann war es ein bisschen verstaubt, ja, würde ich meinen. Und die sind durchaus relativ erfolgreich. Leiden jetzt logischerweise unter den Sanktionen mehr, als sie zugeben. Also das trifft die ganz, ganz hart. Haben sehr viele Österreicher, die dort arbeiten. Also es gibt der Krokin heißt, glaube ich, der Chef. Das ist ein sehr smarter Knabe, der dort der Chef ist. Das sind aber insgesamt auch im Vorstand und im Aufsichtsrat sind, also würde ich meinen, die Hälfte Österreicher oder also sind nicht so wahnsinnig viele Russen mehr dort. Die Sberbank gibt es auch, die bei uns die Osteuropa-Zentrale hat. Also die haben die Volksbank International gekauft, sind höchst erfolgreich in Deutschland mit Online-Banking. Haben auch in Österreich, gibt es glaube ich auch sogar Filialen. Das waren bis zu den Sanktionen sicher wichtige Vehikel, auch der Finanzierung von so staatsnahen Unternehmen im russischen Bereich. Die Bedeutung hat jetzt, glaube ich, abgenommen. Also die Sanktionen treffen die wirklich, wirklich sehr hart, weil es gibt viele amerikanische Banken und Unternehmen, die einfach auch kein Geld mehr nehmen, was über die Sberbank oder über die VTB-Bank abgewickelt wird. Das ist relativ mühsam und trifft die schon sehr hart. Also da haben die Sanktionen, glaube ich, ganz, ganz stark gewirkt. Auf die Mutterhäuser in Russland noch viel stärker, aber auch in Österreich. Sie geben es nicht so ganz zu, ne? aber es tut schon weh.
Also ich weiß, dass damals, wie der Posten aufgegangen ist sozusagen, gab es ja, also hat man ja mitbekommen, dass es in Wien eine sehr dichte Szene gegeben hat, die eigentlich komplett abgeschlossen war. Die haben ja eigene Schulen gehabt und so weiter, ein ganzes Viertel.
Gibt es immer noch.
Und das gibt es immer noch. Das war
ja, also es gibt so die Russen-Community ist so eine eigene, das ist so eine eigene Welt. Das funktioniert, also es gibt so ein paar Brennpunkte, ne? Es gibt in der Erzherzog-Karl-Straße, im 22. Bezirk auf der anderen Seite von der Donau, gibt's, das ist offiziell, ist es, glaube ich, die so eine Art Mission, wie sagt man, ständige Vertretung der Russischen Föderation bei den Vereinten Nationen, ist aber so ein eigene, also ist riesig, also weiß jetzt nicht, wie man das von der Größe ist, wie eine eigene, Stadt ist übertrieben, aber es ist eine riesengroße Anlage mit eigenem Supermarkt, mit eigenen Restaurant, mit eigenen Bar, mit eigenen Sportplätzen, also alles da, also dort wohnen, ich weiß nicht, ob ich es geschrieben habe, also einige hundert, wenn nicht tausend Leute, ja, wovon einige, also meistens sind Mitarbeiter bei UNO-Organisationen und deren Familie, man kann jetzt ohne zu lügen sagen, dass die Hälfte von den Leuten, die dort wohnen, russische Spionen sind. Ja, also es ist einfach so. Das ist sicher ein Brennpunkt. Es gibt rund um die russische Botschaft, da sind auch irrsinnig viele Leute. Also die russische Botschaft in Österreich ist eine der größten weltweit. Ja. Was damit zusammenhängt, auch noch ein Vorteil. Österreich ist UNO-Stadt natürlich. Es gibt viele internationale Organisationen. Es gibt die OPEC in Wien. Ja. Es gibt die ganzen UNO-Organisationen in Wien. Das sorgt natürlich für einen regen Austausch und für ein reges Aufkommen an, sage ich jetzt einmal, Potentaten, deren Gefolge und auch die Russen sind auch aus historischen Gründen natürlich ganz stark. Ja. Also der gesamte vierte Bezirk ist, die KPÖ war ganz stark. Da gab's diese ganzen Treuhandkonstruktionen im Logistikbereich, die frühere Turmöl, die frühere Express-Interfracht, jetzt der ÖBB. Da gab's jede Menge an Unternehmen, die im Einflussbereich Druckereien, was weiß ich, Verlage, alles Mögliche. Das ist schon eine Macht und da haben sich manche Strukturen durchaus erhalten und so manche Seilschaften funktionieren da immer noch ganz gut. Ja, also
ja, man muss dazu sagen, aber sind auch die anderen nicht untätig. Also ich weiß zufällig ganz genau, dass die amerikanische Botschaft ca. 250 Österreicher beschäftigt, nur für Facility Service, wie das heutzutage heißt, also Handwerker, Hausmeister und so weiter, also sich nur um die Wohnungen zu kümmern.
Die USA kommen in dem Fall nicht vor, weil die USA kein autoritäres Regime sind und keine Diktatur, daher sind, aber da haben Sie recht, ja, das stimmt natürlich, also das ganz stark. Wobei, da muss man schon noch, dass die Russen irgendwie quasi ein bisschen noch, die haben, das nennt man im Fachjargon Boots on the Ground, ja, Mentalität. Also die Russen haben gern die Leute einfach da, also die Leute vor Ort, während die Amerikaner mehr auf Technik setzen. Ja. Also das ist ein Unterschied, der vorhanden ist.
Okay, Dankeschön. Gibt es eine weitere
Wortmeldung? Also vielen Dank für diese teils sehr humorvollen auch Informationen, die tief blicken lassen. Aber ich habe vielleicht Ihren Humor nicht ganz verstanden. Was wollen Sie mit Ihrem Buch bewirken, dass sich irgendetwas ändert, dass sich irgendjemand aufregt über diese Sauereien? Es steht da oben, das schmutzige Geld der Diktatoren. Eine naive Bemerkung. Gestern der Krimi mit Harald Krasnitzer hat geheißen Gier. Und da wurde der wichtigste Satz gesagt, glaube ich, die da oben sind und eh schon genug haben, die kriegen nie genug. Und mir ist ein bisschen in Ihrem Vortrag das abgegangen, dass Sie zwar das dargestellt haben, mit den Leuten am Attersee und so, aber eine Wertung, dass das einzig eine Sauerei ist, das ist mir abgegangen. Und eins glaube ich, Sie sollen Geld haben, so viel Sie wollen. Wenn es niemandem abgeht, das geht ja vielleicht jemandem ab. Und das ist die Sauerei. Jetzt sollen wir vielleicht irgendwann einmal für Ukraine den und den Kredit oder die und die Hilfe geben, ist schon recht. Ich werde persönlich deswegen wahrscheinlich nicht ärmer. Aber dann zu hören, dass sich Oligarchen mit vielleicht Erdöl, Erdgas, Schätze, die dem Land gehören, den Menschen gehören, dass sich selber unter den Nagel reißen können, um Fußballmannschaften im Westen zu kaufen. Das finde ich schlichtweg eine Sauerei. Also ich bin nicht, um Gottes Willen, für Kommunismus. Aber vielleicht ist diese freie, total freie, ungebändigte Marktwirtschaft genauso ein Unsegen für die Menschen, als wie früher es hinter dem eisernen Vorhang war. Nicht zu tauschen, bitte wirklich nicht. Aber es passiert bei uns so viel Sauerei. Und Ihr Buch, hätte ich mir vorgestellt, würde Menschen dazu aufrütteln, einzutreten, dass diese Sauerei und diese Gier abgeschafft wird.
Ich hoffe, da, darf, ich, darf ich, darf, da,
danke,
darf
dass
ich,
Sie
darf
noch nie ich bedroht gleich, worden sind. Das freut mich, dass ich, Sie noch nie bedroht worden sind.
Darf ich da gleich einhaken? Also, was ich schon aufzeigen möchte, ist, dass es eine Sauerei ist, dass Österreich hier als sicherer Hafen zur Verfügung steht. Ja, das ist etwas, was sich durch das Buch durchzieht, ja, und was ich auch anprangern möchte. Das soll auch eine gewisse politische Botschaft dahinter sein. Ja, das muss man auf jeden Fall sagen. Das ist scharf zu verurteilen. Es gibt auch leichte Ansätze. Es wird ein bisschen besser. Die große Hoffnung habe ich jetzt nicht, dass sich so schnell was ändert. Aber man muss das aufzeigen. Über das Geld aus den Herkunftsländern, muss ich ehrlich sagen, da fehlt mir ein bisschen das Wissen oder der Einblick. Natürlich, also das meiste Geld ist entweder ergaunert, ja, oder unter unmenschlichen Bedingungen aus der Bevölkerung abgepresst, ja, zur Bereicherung einzelner weniger. Ja. Das ist so. Ja, das ist einfach ein diktatorisches oder autoritäres oder Oligarchiesystem funktioniert einfach so, dass die breite Masse darunter leidet, sich vom Denken bis zur Geldbörse einfach nicht frei bewegen kann und einige wenige in ihres Vermögen ansammeln unter grausamen Bedingungen, unter unrechtmäßigen Bedingungen, unter unfreien Bedingungen. Also die Abstufung reicht von Nordkorea, darüber braucht man, glaube ich, nicht reden. Ja, also das ist die übelste Diktatur, die es überhaupt gibt, ja, wo die Bevölkerung in Hunger gehalten wird die Elite, die kleine Elite ins Haus und Braus lebt, bis zu anderen Systemen, wo das vielleicht nicht in dieser Ausprägung so ganz dramatisch ist, aber diese ganzen zentralasiatischen Republiken funktionieren letztlich nach einem ähnlichen Schnittmuster. Ja. Es gibt da halt einfach mehr Rohstoffe und es wird ein bisschen mehr aufgeteilt auf eine größere Schicht, aber das war's auch schon. In Libyen hat auch eine relativ... Ja, in Libyen ist ein bisschen anders, nicht? Also Libyen hat ein überraschenderweise gutes Gesundheitssystem für Nordafrika und ein gutes Schulsystem und Bildungssystem. Das muss man fairerweise einräumen. Da gibt es halt andere Dinge, die dort in der Menschenrechtssituation also indiskutabel sind und waren. Und in Russland, ja, das ist eine schwierige Sache, ja, wie man darüber urteilt, ob jetzt Russland eine, also Demokratie ist es nicht, ja, also so wie wir Demokratie verstehen kann, ist Russland sicher nicht. Ob es eine Diktatur ist, weiß ich nicht. Es ist eine autoritär geführte Demokratie oder Scheindemokratie oder ich weiß nicht, wie man das, da gibt es Politikwissenschaftler, die sich darüber näher den Kopf zerbrechen und gescheiter sind als ich, dass das Geld, das von dort kommt, oft blutig ist, oft abgepresst ist, oft einen ganz schlechten Beigeschmack hat, das gebe ich recht, das heißt sich auch nicht gut, ja, und worum es mir in dem Buch geht, ist, dass man die Politik hier ein bisschen wachrüttelt, ja, und die Missstände aufzeigt, warum das gerade hier so leicht ist. Ich weiß schon, das gleitet ein bisschen in den humoristischen Teil ab, das ist mir schon klar, ja, weil es einfach so skurril ist und so unglaubwürdig ist, dass man sich eigentlich nur oft mit dem Humor über diese Abgründe hinweghelfen kann. So würde ich das sehen. Die Zustände sind in der Tat erschreckend. Also dieses Wegschauen der Politik, dieses Mithelfen weiter Kreise von Anwälten, Steuerberatern, Bankern, was auch immer sich da bis hin in das Justizsystem, das ist eine Katastrophe. Korruption, ja, bei uns, ja, natürlich. Ja, das ist eine Katastrophe und das gehört umgehend abgestellt. Da wird das Buch allein nicht viel bewirken, aber allein die dauernde Berichterstattung oder häufige Berichterstattung hilft, würde ich meinen. Ja, also besser als wegschauen.
Dankeschön. Wir haben vorher noch den Herrn und dann sind Sie als Nächster dran.
Danke für die ehrlichen Worte zu dem schmutzigen Geld der Diktatoren. 2004 konnte ich durch meine internationale Exportwirtschaftstätigkeit einen Diktator persönlich kennenlernen, Gaddafi in Misurata, bei seiner Vorstellung der Gaddafi Foundation. Er hat das so erklärt, ich sammle für humanitäre Zwecke in meinem Land Libyen Geld und internationale Investoren, die Libyen aufbauen wollen, sind herzlich eingeladen, für diese Foundation zu spenden. Ich kann mich gut erinnern, ich habe mich dann gefragt, ist das jetzt schmutziges Geld oder ist das sauberes Geld? Wo kommt das hin, wenn er das einsammelt? Das ist einmal die erste Frage. Und dann Transparency International, ich habe mir das angeschaut. Meine Kunden sind zum Beispiel in der Ukraine, im Osten, wo jetzt der Krieg ist, die Stahlregion. Und ich weiß, Ukraine ist, glaube ich, bei Transparency International 140 von 180 Staaten, sehr korrupt. Also dort gibt es sicher viel schmutziges Geld. Jetzt hätte ich, zwei Fragen hätte ich. Zum einen, warum ist Österreich so ein sauberes Land in den letzten Jahren beim Ranking von Transparency International beachtlich abgefallen? Ich glaube auf Rang 40 oder so. Wie gibt es das in einem demokratischen Staat? Meine zweite Frage ist, Diktatoren und demokratische Regime. Wenn ein amerikanischer Hedgefondsmanager 2,3 Milliarden Dollar allein in einem Jahr verdient, ist das schmutziges Geld oder ist das sauberes Geld? Was ist der Unterschied jetzt von diesem Geld zum Oligarchengeld? Sind wir in den westlichen Demokratien wirklich ehrlicher, fairer und sauberer als die Oligarchen oder die Diktatoren? Ich zweifle daran, weil im Westen wird sehr viel schmutziges Geld eingesammelt. Der Herr hat es gesagt, von den kleinen Leuten, die brav arbeiten. Nur im Westen, da gibt man nicht so gern zu, dass dieses Geld eingesammelt wird, um irgendwelche reichen Zirkel zu bedienen. Wie sehen Sie den Unterschied vom schmutzigen Geld der Diktatoren zum sauberen Geld der westlichen Oligarchen, der demokratischen, die ja das Geld ganz, ganz fair und ohne Korruption einsammeln? Gehe ich einmal davon aus.
Danke.
Das wäre meine Frage.
Danke.
Ich gehe mal auf die erste Frage ein, warum wir in diesen Korruptionsrankings so weit abgerutscht sind. Die Frage ist sehr schwer zu beantworten. Ich glaube, dass die Korruption nicht mehr oder weniger geworden ist. Es ist einfach, dass die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit größer geworden. Es geht nicht mehr so für eine, ja, irgendwie quasi. Also diese ganzen Skandale von Ernst Strasser über Maischberger, Grasser, Blech, was auch immer, wer die Buwok, was es da immer, Terminal Tower Linz gibt es auch, glaube ich, was es da alles an Dingen gibt, Meindl, Ding, also das Feld ist relativ breit, ja. Diese Dinge sind einfach aufgebrochen und haben Österreich, glaube ich, da abrutschen lassen. Ich glaube, dass die Korruption nicht mehr oder weniger geworden ist. Die war immer da. Es ist einfach die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit hat sich mehr darauf gerichtet. Und es gibt diese so Institutionen wie Transparency International sind irgendwie auch ein bisschen, arbeiten irgendwie besser zusammen und sind besser vernetzt und können das besser aufarbeiten. Das sollte an sich auch für andere Länder gelten. Also so gesehen ist die Frage nicht unberechtigt, weil Österreich ist nicht das einzige Land, in dem Korruption ein Problem ist oder ein Problem war oder keins ist, je nach Sichtweise. Üblicherweise sind die nordischen Länder sind immer relativ weit vorne. Ja? Also die sind immer die Transparenzspitzenreiter. Okay, das ist eine Kulturfrage. Aber dann sollte sich Österreich doch zumindest irgendwie im vordersten Mittelfeld befinden. Ja? Das ist aber leider nicht mehr so. Es gibt Untersuchungsausschüsse, die sich mit solchen Dingen auseinandergesetzt haben. Da tun sich Abgründe auf. Ich glaube, dass die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit größer ist und dass über eine gewisse Periode die Schamlosigkeit gewisser Politkreise größer war, als sie vorher gewesen ist, würde ich meinen. Die zweite Frage, da muss ich Ihnen deutlich widersprechen. Ja, also ich wehre mich dagegen, jede Vermögensansammlung als per se kriminell, schmutzig oder blutig zu definieren. Wenn Leute Geld verdienen und wenn sie sehr viel Geld verdienen, man muss das nicht immer nachvollziehen können, aber das sehe ich eigentlich, das ist nicht die Kategorie, um die es in dem Buch geht. Und wenn jetzt ein Hedgefondsmanager Millionen, Milliarden verdient, ja, es gibt Leute, die zahlen ihm das freiwillig. Da steckt keine Erpressung, keine Morde, keine Unterdrückung dahinter. Man muss das nicht gutheißen und man muss das nicht propagieren, aber da bin ich nicht Ihrer Meinung. Also das ist eine andere Kategorie. Ja. Also es können die Leute kommen auf verschiedene Art zu Reichtum und man kann auch auf geschickte, ehrliche, clevere Art, natürlich, man verdient nicht Milliarden, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, beim Bäcker am Bahnhof Semmeln verkauft. Ja, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Ja, okay. Aber ansonsten ist mir der Kapitalismus in jedem Fall lieber als alles andere, weil er, solange er mit Demokratie verknüpft ist, ein gutes System ist. Ja, also.
Danke.
Die Informationen, die Sie bekommen, ich kann mir schwer vorstellen, dass das einfach nur, weil Sie Journalist sind, dass das so zugetragen wird, sondern das wird meines Erachtens doch mit irgendwie einem Nehmen und Geben verbunden sein. Außerdem kann ich mir schwer vorstellen, dass man, wenn man wirklich in diese Wespennester hineinsticht, dass man dann so ungefährlich lebt. Also hat es schon Journalisten gegeben, die dann auch irgendwo zu Tode gekommen sind.
In Russland, ja, bei uns nicht. Ne?
In Russland, aber vielleicht auch woanders. Ich meine, das wird vielleicht dann nicht publiziert, aber ich denke mir einfach, weil Sie gesagt haben, Sie sind nicht bestechlich, allerdings mit Informationen, das heißt, ich lasse eine weg und kriege dafür eine bessere. Also irgendwo, so nur weil Sie eben Journalist sind, der sich um diese Angelegenheit kümmert. Sie werden sicherlich meines Erachtens auch in irgendeiner Form ein Netzwerk haben und die tun das nicht umsonst.
Naja, das ist eine Frage, die rührt irgendwie natürlich am Innersten. Ja? Das ist auch nicht ganz leicht zu beantworten. Man muss, also natürlich bin ich mir dessen bewusst, dass ich da auch benutzt werde, um Botschaften zu transportieren. Ja? Das ist einfach so. Da komme ich auch schwer aus. Ja. Natürlich ist es bis zu einem gewissen Grad auch ein Informationsaustausch oder wie auch immer. Was da so ein bisschen mitschminkt, ist so dieses, naja, du kriegst eine Information, dafür lass du das weg. Ja. Das ist in diesem Konglomerat weniger der Fall. Das ist in der österreichischen Innenpolitik funktioniert das sowas. Ja? Also Innenpolitikjournalismus funktioniert genauso. Ja? Also das weiß ich ganz genau. In dem Fall ist es ein bisschen anders, weil die relativ rasch draufkommen, dass es völlig unrealistisch ist, was sie eigentlich wollen, das umzusetzen. Ja? Und die geben sich dann mit relativ wenig zufrieden. Es hängt sich eher an Kleinigkeiten auf, ja, dass die dann irgendwie meinen, naja, müssen sie reinschreiben, dass dieses Land eine Diktatur ist, oder müssen sie reinschreiben, dass in seinem Umfeld möglicherweise irgendwelche Morde oder sowas passiert sind. Ja. Das sind so eher Sachen aus der Vergangenheit, die manchmal die Leute dann nicht wollen. Das ist schwierig, das muss man im Einzelfall abwägen. Mir geht es darum, den Leser so zu informieren, dass sich der ein Bild machen kann. Ja? Also mir sind die wurscht. Ja? Also ich habe jetzt weder zu dem einen noch zu dem anderen irgendwie ein besonderes nahe Verhältnis. Es ist eher so, dass die Umfelder von denen suchen halt die Nähe zu Journalisten, ja? Und versuchen halt irgendwie ihre Geschichten zu positionieren und wie auch immer. es funktioniert ja in der Innenpolitik funktioniert ja auch ähnlich. Ja, also da kann man das irgendwie, naja, schreibst mal eine nette Geschichte, dann kriegst du nachher das Interview oder sowas. Ja, also ja, das, also so funktioniert ja das Geschäft letztlich und bis zu einem gewissen Grad. Also man kann über die jetzt keine netten Geschichten schreiben, was soll ich schreiben? Er hat irgendwie sich keine Ahnung, das interessiert auch bei uns keinen mehr. In England ist das mehr, sondern da versuchen die in Charity-Geschichten mehr irgendwie zu machen. Ja. Das funktioniert dann nicht. Aber ich kann die Frage nicht endgültig beantworten. Es ist, also ich bin ja nicht der Einzige, der in dieser Szene irgendwie umrührt. Und die beste sozusagen Absicherung der eigenen Transparenz ist, man kann sich da eigentlich gar nicht irgendwie was erlauben in besonderer Nähe, weil einem das unmittelbar von den anderen Kollegen sofort vorgehalten wird. Ja. Die sind da relativ aufmerksam und haben ein relativ feines Sensorium dafür. Und ich weiß schon, bei mir in der Redaktion ist es auch oft so, dass ja, du bist eh der Russenfreund oder was weiß ich, also du bist eh der Kasachenfreund oder wie war's beim Oligarch oder heute schon Kaviar gefrühstückt oder sowas. Naja, nein, also das ist ja nicht so, dass das nicht auffällt. Ja? Und warum, die wundern sich auch, warum hat der jetzt irgendwie Kontakt zu dem und zu dem. Ja? Das funktioniert rein auf der persönlichen Ebene, wo ich die Szene ist nicht so groß, ja, und ich kenne halt diese Anwälte teilweise sehr lange, kenne manche Berater sehr lange, ja, und auf die Art und Weise kommt man halt irgendwann zu dieser Gesprächsmöglichkeit, ja. Dem österreichischen Leser ist das ja in Wahrheit völlig wurscht, ja, was jetzt mit den Oligarchen da jetzt ist, außer es passiert irgendwie eine größere aufmerksamkeitserregende Geschichte. Es ist eher so, dass es ein bisschen ein Wettbewerb intern ist. Ja? Also wer hat das erste Interview mit dem, wer weiß das, wer hat den Akt. Ja? Da sind auch viele Sachen, werden noch gar nicht geschrieben. Ja? Also ich habe viel mehr Material, als man jemals schreiben könnte. Manches hebe ich mal auf, irgendwie als Absicherung, das muss ich schon dazu sagen. Ja? Also es gibt schon Material, das ich mir aufhebe, um denen zu sagen, okay, also wenn es mir zu viel steigt, dann das habe ich auch noch, ja. Also dann mach's nicht ich, sondern dann macht's halt wer anderer. Also da muss man schon aufpassen. Also lustig ist es nicht immer, aber im Prinzip, ja, weiß ich nicht. Also es gibt keinen, ich glaube nicht, dass es gibt keinen österreichischen Journalisten, der von irgendeinem Oligarchen oder von irgendeiner Diktatur oder sonst irgendwas Geld kriegt. Das kann ich ausschließen. Ja. Also namhaft, ja, weiß ich nicht. Also von den großen Medien keiner. Ja. Also sicher nicht. Ja, es funktioniert so nicht.
Okay, wir haben zwei weitere Wortmeldungen, bitte.
Als ich heute tagsüber gefragt wurde, und gehst heute wieder in den Kepler-Salon? Na, interessiert mich nicht das Thema, da muss ich mich nur drüber ärgern. Aha. Jetzt irgendwie bin ich doch da gelandet und jetzt bin ich froh, dass ich einen Vortrag gehört habe über dieses Thema, der doch recht humorvoll gehalten wurde und bei mir den Ärger unten gehalten hat, weil sonst wäre es
ja schlecht eigentlich.
Im Nachhinein denkt man ja nur drüber nach und da kommt einem dann sicher der Ärger noch. Ich wollte nur sagen, ich habe öfters gehört von meinen Altvorderen, Österreich toll, eine Insel der Seligen. Wenn man sich das jetzt anhört, was Sie da erzählt haben, muss man sagen, das Bild hat sich sehr gewendet. Ist Österreich für die Österreicher noch eine Insel der Seligen oder eine Insel der Seligen für Oligarchen, für Kriminelle und so weiter? Also das ist meine Frage.
Dankeschön.
Naja, also
ich möchte direkt anhängen noch mit einem ähnlichen Thema.
Okay.
Ich habe Studien betrieben, in der letzten Zeit einige. Und zwar ging es mir darum, als Abschlussfrage, wie viel Geld würden Sie essen?
Wie viel Geld ich essen würde?
Eine komische Frage.
Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich weiß es nicht. Ja, ich verstehe.
Zu diesen ganzen Themen, die Sie hier bringen, in einer Stunde ungefähr, wie viel Geld würden Sie essen? Ich frage Sie jetzt mal.
Okay.
Kann ich nicht beantworten. Ich versuche jetzt einmal die erste Frage zu beantworten. Versuchen ich Sie denk mal drüber nach. Ja.
Ich nehme mal die erste Frage.
Ja.
Ja. Ich würde Sie bitten, einmal, dass Herr
ich gehe mal auf die erste Frage ein. Machen wir so. Das ist, glaube ich, am gescheitesten. Ich würde gerne die Frage beantworten. Ich würde gerne die Frage beantworten. Die Insel der Seligen, ja, die viel zitierte. Also ich glaube, dass Österreich für autoritäre Regime, für Oligarchen, was auch immer, durchaus eine Insel der Seligen ist, also mit Sicherheit. Weil das Rechtssystem hier funktioniert, weil es irgendwie angenehm ist, weil das irgendwie ein für ihre Zwecke ein sehr positives Umfeld ist. Hinzu kommt, also ich glaube, dass man sich oft diese Umstände gar nicht so genau vorstellen kann. Also ich bin relativ viel in Osteuropa unterwegs oder auch in der Ukraine oder in Kasachstan oder in diesen anderen zentralasiatischen Ding. Also da gibt es Städte, auch wenn Leute dort Geld haben, also da möchte ich nicht einmal aufzeichnen sein. Ja? Also das ist kein Vergleich mit hier, ja, in jeder Hinsicht. Und das wissen die zu schätzen und das sind ihnen viel Geld wert und das hat natürlich aus deren Sicht extreme Vorteile. Ja, die nützen das System natürlich auch aus. Ob es jetzt der Schaden, den Österreich davon trägt, ist der eines gewissen Rufs in der Welt. Ja, also das halte ich schon für ein ernstes Problem. Das geht einher mit Korruption, das geht mit Ansehen einher, das geht mit einer demokratiepolitisch sauberen Weste einher, die deutliche Flecken hat und das nicht gut. Ja, also das ist, finde ich, nicht tolerierbar und das ist nicht gut und das schadet uns all along, ja, mit Sicherheit. Also da gibt es andere Länder, die da weit fortschrittlicher sind, zu Recht. Und das mag auf den ersten Blick irgendwie bequem sein, naja super, die bringen das Geld her, ist eh klasse, ja. Aber damit bringt man auch ein bisschen Probleme her, man bringt irgendwie so ein bisschen die Korrumpierbarkeit her und so eine mit Geld kann man alles kaufen Geschichte. Das finde ich, das mag ich persönlich nicht und das ist auch schlecht fürs Land, ja, und deswegen versuche ich das auch irgendwie, deswegen muss man da ein bisschen den Finger auf die Wunde legen. Das ist das, was ich dazu sagen kann eigentlich, ja.
Dankeschön. Zum Abschluss haben wir hier eine
Frage. Herr Roschitzka, also Ihr Titel, der ist sehr anregend und wenn man das so liest, dann kommt man an sich drauf und müsste sagen, also wenn zum Beispiel jetzt eine Diktatur wie Nordkorea mit Kasachstan Geschäfte macht, nicht, dann funktioniert das. Nur das würde auf die Dauer die beiden Kontrahenten oder die beiden Kombatanten nicht befriedigen. Das heißt, Geld stinkt nicht und Geld ist auch in unserem System natürlich drin. Das heißt also, Diktaturen mit ihrem schmutzigen Geld, die auch im Westen sind, in sogenannten Demokratien oder tatsächlichen Demokratien, die brauchen uns ja. Der entscheidende Punkt ist doch der, ob das schmutziges Geld ist oder gutes oder ob der mehr hat oder weniger. Das ist für mich nicht der entscheidende Punkt, sondern inwieweit ändern Sie oder könnten Sie unser System, unser Rechtssystem unterlaufen? Oder gibt es Systeme, ich denke an die USA, die also, was die Rechtssituation anbelangt, die sehr rigoros sind. Ich weiß nicht, was das abwehren kann, aber ich könnte mir vorstellen, dass das sicher ein springender Punkt ist. Also nicht die Debatte, mir ist das schon klar, das ist sehr emotional geladen, das mit dem schmutzigen Geld. Aber ich meine, das ist Chicago, das ist nichts Neues im Prinzip. Die Dimension ist vielleicht neu. Aber ob die Frau Timoschenko ihr Vermögen mit Schokolade macht und der andere mit Gas und verkauft sie an uns natürlich. Also sind wir mit involviert? Also sind wir da gewappnet? Jetzt nicht nur auf Österreich bezogen, sondern auf den sogenannten Westen. Oder wo liegt da ein Gefahrenmoment?
Wir sind nicht gewappnet. Erstens ist die Brutalität deutlich höher, als wir sie gewohnt sind. Zweitens wird das Justizsystem aktuell und in der Vergangenheit massiv unterlaufen. Also das ist so. Ja, also das ist auch ein Punkt, der mich sehr stört und der eine echte Katastrophe ist, dass das geht nämlich über das hinaus, sozusagen, dass man natürlich mit Geld bessere Anwälte und Sachverständige und was weiß ich was kaufen kann und Verfahren in die Länge ziehen kann und das, was in der Causa Meindl oder wo auch immer passiert oder im Glücksspielbereich, ja, und Lobbyingarbeit betreiben kann. Das geht ein bisschen darüber hinaus, ja, weil also zum Beispiel bei den Kasachen da ernsthaft, also in dem Moment, wo man beginnt, Richter, Staatsanwälte abzuhören, wo man versucht, ehemalige Richter Staatsanwälte für die eigenen Zwecke einzuspannen, denen auch Lohn und Brot in Rechtsanwaltskanzleien gibt. Das sind Dinge, die das Justizsystem massiv untergraben. Und es gibt auch Optiken, die, ich jetzt einmal sage, schief sind, ist gerade, also diese Causa Aliyev ist mit Sicherheit ein solcher Fall. Also wenn der Justizminister der Anwalt des Herrn Aliyev war, im Unterschlupf sozusagen und Meldeadresse geboten hat, jetzt Justizminister ist, man kann das 100-mal an einen Waisenrat auslagern, aber natürlich ist es am Ende des Tages so, dass kein Staatsanwalt, der seine Karriere ernsthaft gefährden will, gegen die Meinung des Ministers agieren wird. Ja, also das war immer schon so und das zeigt sich auch in diesen Fällen so. Also das Justizsystem ist in dem Fall mit Sicherheit untergraben und wirkliche Barriere dagegen haben wir eigentlich nicht. Ja, also dass das Bankgeheimnis zumindest jetzt einmal für Devisenausländer nicht mehr gilt, also ist ein erster Schritt, dass man ein bisschen versucht, dieses Privatstiftungsinstrument wird halt steuerlich uninteressanter gemacht, ob das wirklich der sinnvoll, also der wirklich richtige Schritt in diese für diese spezielle Klientel ist, weiß ich nicht. Dass man mehr auf Korruption schaut, ist erfreulich. Ja. Diesen politischen Filz zu durchmisten gelingt scheinbar nicht. Ja. Also im Gegenteil. Auch wenn es gibt immer wieder skurrile Wahlbeobachter, oder? In Weißrussland und Tschetschenien und was auch immer. Da gibt es auch ein eigener Geschäftszweig. Ja, der Herr Gorbach ist da eigentlich relativ aktiv unterwegs, zum Beispiel. Auch mit wirtschaftlichem Hintergrund, hundertprozentig. Auch ein regelmäßiger Gast da in diversen einschlägigen Freundschaftsgesellschaften. Ja, also es gibt schon viele Punkte an Schrauben, an denen man drehen müsste und ich weiß nicht, ob wir wirklich gewappnet sind, weil natürlich ist das Geld verlockend und natürlich und die Methoden sind andere, als wir sie gewohnt sind. Ja, es ist so. Ja, und ja.
Ja. Ja. Es wäre viel zu tun. Wir haben hier schon ganz viel gehört. Das, was wir gehört haben, war schon sehr viel, okay, wie Sie gesagt haben. Aber es war die Spitze des Eisbergs dieses Buches.
Okay, stimmt.
Diese Spitze des Eisbergs, die Sie in diesem Buch schildern, gibt es da noch mehr?
Also es wird eine Fortsetzung geben, okay, in der einen oder anderen Form. Ja, ja. Also es ist so viel Material vorhanden. Und darf ich Sie bitten, dass Sie mich ausreden lassen? Wäre sehr höflich von Ihnen. Vielen Dank. Es ist ein Fortsetzungsbuch geplant und das Material ist sehr umfangreich und ich freue mich, wenn es weiter Interesse gibt und ich werde auch journalistisch beim Format dranbleiben. Ja.
Sie haben es vorhin erwähnt, dass dieses Thema, wo man sehr schnell wütend werden kann, hier heute Abend nicht wütend gemacht hat. Mir ist es beim ganzen Buch so gegangen, obwohl da ja noch ganz viel kommt, was heute nicht erwähnt werden konnte, ist das so fundiert aufbereitet, dass das sind einfach Fakten aufgelistet und man kann sich gut informieren und das ist die Qualität auch von diesem Buch, dass es nicht reißerisch ist, sondern dass man viele Infos hat und einfach mehr weiß über eine Welt, die vorher nicht bekannt war.
Darum das kann freut ich mich, wenn sehr, das gelingt. Sehr empfehlen.
Ja. Das ist aus meiner Sicht gelungen. Drum also nochmal meine Einladung. Es gibt so einen Büchertisch zu kaufen. Ja, herzlichen Dank für Ihr Kommen, für Ihren Beitrag, für die vielen, vielen Infos, die, wie gesagt, kleine Spitzen des Eisberges waren. Ich möchte noch den nächsten Veranstaltungen ankündigen. Und zwar gleich morgen am Dienstag geht's weiter, allerdings bereits um 18.15 Uhr. Es ist die Veranstaltungsreihe Zeichensetzung in Kooperation mit der KTU Linz. Das Thema ist das Zeichen zwischen Bezeichner und Bezeichnetem. Gedanken über die Zeichensetzung Gottes. Klaus Viertbauer, Philosoph und Theologe, wird hier sein. Und diese Veranstaltung findet hier im Kepler-Salon statt. Und am Freitag, am 12. Juni, eine sehr intensive Kepler-Salon-Woche, um 20 Uhr gibt es einen Kepler-Salon extra, Klangreden. Das findet statt im Rahmen der Langen Nacht der Bühnen. Das Traweg-Ensemble mit Norbert Traweger spielt die brandneuen Stücke von Michael Hatzot und Rudolf Jungwirth. Die wurden extra für dieses Ensemble geschrieben und die beiden werden auch dann da sein und im Gespräch mit den Musikern diese Stücke dann erörtern. Ja, dazu laden wir Sie ganz, ganz herzlich ein, hier auch wieder zu kommen. Ja, Kepler Salon ist noch bis 22 Uhr geöffnet. Sie können sich eintragen fürs Programm, damit Sie das zugeschickt bekommen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, sage herzlichen Dank Ihnen allen und ganz besonders Ihnen.
Danke. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Danke.